Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Guten Abend, Tobi.
Guten Abend, Thomas.
Gut, dass ich gefragt hatte, ob du vielleicht ein paar Minuten früher kannst.
Ein paar Minuten ist gut, eine halbe Stunde, aber mittlerweile sind wir wieder bei der alten
wir
Zeit.
Wir haben uns schon wieder verquatscht. Ja, das, ja, deswegen gut, dass wir früher, in Anführungszeichen, früher angefangen haben. Weil ansonsten hätte sich das ja alles nochmal nach hinten geschoben und es ist so warm.
Es ist eigentlich zu warm, ja.
Eigentlich hätte man die Aufnahme auf Mitternacht oder so schieben müssen, ja. Wenn es ein bisschen abgekühlt ist, vielleicht kommt ein bisschen Wind auf, man macht die Fenster auf, ja. Dann hat man auch so das Draußengefühl beim Podcasten, auch für die Hörer.
Mhm. Outdoor-Podcast.
Ja, so okay. Mittendrin statt nur dabei.
Da gab es schon andere Projekte, die einen ehrenvollen Tod gestorben sind. Der Buschpott, den gibt es auch nicht mehr.
Ja. Ach so, wo jemand über Camping oder Outdoor-Zubehör und
ja,
und
so Artikel. Bushcrafting, ja genau, das war auch mal so ein
Das war Projekt. Doch der Reidinger, oder?
Ja, genau. Aber der ist ja wieder da, ne? Hast du ja mitbekommen, ne? Der Reidinger.
Nein, Reidinger. Der war doch. War der nicht irgendwie in Österreich?
Ja, nee, der ist immer noch in Österreich, aber der Podcast ist wieder da.
Der Reitinger-Podcast?
Ja, hast du deabonniert oder wie?
Wie hieß dann der andere?
Wie der andere?
Es gab doch einen Nachfolgepodcast mit den anderen Podcastern aus dem Reitinger.
Ja, jetzt der Blablabla-Podcast.
Ja, genau.
Ja, aber der ist weg. Aber dafür ist der Reitinger wieder da.
Wieder auch bei derselben Mannschaft oder so? Weil den hatte ich bei mir aus dem Podcast-Abo rausgeworfen.
Ja, kannst du wieder reinnehmen. Es sind jetzt zwei Folgen mittlerweile online, ja.
Oh. Wobei ich muss sagen, der Nachfolge-Podcast fand ich jetzt eigentlich auch nicht so übel.
Also das Gleiche, nur im anderen Farbton, hätte ich bald gesagt. Oder es war ja das Gleiche letztendlich. Nur ohne Raiden.
Ich finde den nicht bei mir in der Podcast-App.
Das ist schlecht, aber es ist wieder da.
Da ist er. Ich hatte mich anscheinend vertippt. Ja, das ist auch wieder das Problem. Ich nutze ja Podcasts und habe die iOS 13 Beta installiert und das ist nicht ganz so
kompatibel. Naja, solange du keine Banking-App nutzt, geht ja alles.
Hust. aber auch ein paar Apple-eigene Apps haben Probleme. Und, sagen wir mal nichts zu.
Ich sag ja, keine Beta auf Produktivsystemen, ja.
Genau, 10. Juli, Folge 305 und am Ende wurde das Höschen dann doch noch ganz feucht. Oh je,
explicit but nee. Ich habe jetzt seit Wochen hier einen Clean Voice Text setzen können, aber du hast es kaputt gemacht.
Nein, komm, das geht doch, das hier die FSK doch auch ihre, die FSK, die USK?
Keine Ahnung.
FSK hat doch auch ihre Richtlinien, glaube ich, geändert, was diese. Hat sie den heutigen Gegebenheiten angepasst. Also von daher passt doch. Was war denn da jetzt so schlimm dran?
Ja, gar nichts.
Deswegen und schon wieder jetzt Werbung für andere Podcasts gemacht. Sind.
Ja, siehst du. Ja,
also, wenn ihr eure Podcasts promoten wollt, ja, und wir sie sowieso noch nicht erwähnt haben, lasst es uns wissen, ja. Twitter, Gmail, ja. Kontaktformular, was auch immer ihr bevorzugt.
Wir machen dann aber vorher eine Qualitätskontrolle. Das,
man hört auf jeden Fall schon mal rein. Vor. Ja, das auf jeden Fall. Mhm.
Gut, und wo wir gerade bei Werbung sind und Qualitätskontrolle, würde ich sagen, fangen wir doch heute mit unserem Sponsor an. Das ist die Firma Rademacher. Sie ist wieder zurück. Wir haben wieder unsere alten Verhältnisse, sage ich jetzt mal. Rademacher ist wieder da und Rademacher unterstützt uns heute. Diese sommerlich warme Folge wird heute von der Firma Rademacher unterstützt. Und wir möchten nochmal ganz herzlich auf das Instagram-Profil hinweisen von Rademacher, weil da geben sie nämlich jetzt ein bisschen mehr Gas als vorher. Es gibt nämlich auch Instagram-Stories. Das hatten sie vorher nicht gemacht. Sie haben quasi jetzt auch dieses Format für sich entdeckt. Und man sieht so ein paar Hinweise und ein paar Sneak Peeks zur kommenden HomePilot-Version, also Software-Version, die man ab September dann auch final bekommt sozusagen, die dann ab September erscheinen oder die im September erscheinen wird. Da kommt nämlich eine überarbeitete HomePilot-App raus. Ja, und wer schon ganz neugierig ist auf die neuen Features, der sollte sich unbedingt den Rademacher Instagram-Account anschauen. Nicht nur anschauen, sondern auch folgen. Sonst verpasst er ja die Stories.
Ja, und wir hatten vor der Aufnahme kurz schon mal drüber gesprochen, weil ich gesagt hatte, mir wird es jetzt regelmäßig in meine Timeline gespült. Mhm. Also als Werbung auch unter anderem oder die Beiträge dann aus ihrem Kanal als Werbung dann bei mir in den Feed. Ja, also mir ist es auch so schon aufgefallen, ja, ohne dass man jetzt speziell irgendjemanden nachguckt oder auch dem Account folgen müsste. Also wenn unsere Hörer da wahrscheinlich nach Produkten irgendwo im Web mal gesucht haben, wird Facebook wahrscheinlich das auch schon getrackt haben und dann wird es demnächst so oder so wahrscheinlich bei euch auftauchen. Ganzen Algorithmen sei Dank. Ja. Wobei ich fand es schon ganz interessant, weil, wie du es eben schon erwähnt hast, das hat sich ein bisschen was getan im Auftritt von Rademacher. So wurde ich da quasi dann auch nochmal dezent darauf hingewiesen. Ich sag mal so. Also Ziel, würde ich mal sagen, wer auch immer für sie den Account verbrochen hat oder das Marketing da oder die Ideen da ein bisschen jetzt umgestellt hat oder erweitert hat, hat auf jeden Fall alles richtig gemacht, ja.
Ja, ich glaube, den größten Teil macht Rademacher intern, also die haben sehr große interne Marketingabteilung, da passiert das meiste, so viel wie ich weiß, intern und die geben da richtig Gas auf allen relevanten Kanälen.
Ja, das ist ja schön, also wenn sie sich selbst damit beschäftigen, also Hut ab, ja, viele nutzen da ja dann doch eine Agentur für und wenn man das selbst macht, Know-how sich quasi da auch selbst erarbeitet, und da auch selbst den Einfluss drauf hat und das da machen kann, umso besser.
Ja, ja, Self-Control, das ist immer gut. Ja, gut. Und der Gewinner vom Homepilot, der hat mittlerweile auch sein Paket bekommen. Wir haben nämlich ganz vergessen, den Gewinner hier im Podcast zu nennen. Das haben wir dann quasi per E-Mail abgewickelt. Ich habe das nämlich heute noch gesehen, dass das Paket angekommen ist, in dem er einen Tweet abgesetzt hat. Ging ja dann direkt von der Firma Rademacher zum Gewinner. Jo. Gut, dann lass uns doch mal in die heutige Sendung einsteigen und irgendwie sind da so ein paar Sommerthemen drin, so ein paar typische Überbrückungsthemen, würde ich, Sommerlochthemen.
Ne? Ja, machen wir vielleicht so ein paar kleine Sachen doch vorneweg. Ich weiß nicht, wolltest du irgendwie nochmal auf OnePassword zu sprechen kommen?
Ach so, da haben wir ja noch was. Siehst du mal, diesen kleinen Nachtrag hätte ich doch glatt vergessen. Es gab ja einige Kritik daran, dass man keine lokalen Tresore auf dem iPhone anlegen kann. Das hat jetzt OnePassword geändert. Sie sind zurückgerudert, sie haben auf die Nutzer gehört. Allerdings ist diese Option auch ein wenig eingeschränkt. Sie ist jetzt nicht im vollen Funktionsumfang zurückgekehrt, sondern man hat nur die Möglichkeit, bei der Ersteinrichtung der App auf dem iPhone einen lokalen Tresor anzulegen. Sollte man schon einen Tresor verwalten, ist dieses nicht möglich. Also wie gesagt, sie haben das alles ein bisschen zurückgedreht, die Schraube, aber nicht komplett zurückgedreht.
Man muss ja, wie heißt es so schön, den Incentive für das Abo ja dann auch noch haben. Ja. Der Mehrwert durch das Zahlen sollte ja dann auch irgendwo gewährleistet sein. Ja. Aber immerhin, man sieht, was da so ein bisschen Shitstorm, wohl wenig war es ja nicht gerade, dann doch erreichen kann. Ja.
Es scheint genug gewesen zu sein.
Ja, ja, definitiv. Mhm. Ja, gerade auch bei so einer App, die ja nach wie vor und jahrelang auch ein Aushängeschild war, gerade was den Mac und iOS betroffen hat, ja, iPhone oder auch iPad, die da ja wirklich, wie gesagt, jahrelang eigentlich auch immer überall genannt wurden, kann man das durchaus verstehen, wenn es da ein bisschen Feedback gibt, um es mal höflich auszudrücken, und dann auch entsprechend darauf reagiert wird. Ja, das ist ja auch so eine Sache. Ja, es gibt ja auch Entwickler, die sich den Schuh dann nicht anziehen, aber immerhin wurde reagiert. Inwieweit das dann dem einen oder anderen sein Problem löst, ist eine andere Frage. Ja, muss man dann mal gucken, ob die Funktionalität dann soweit passt. Aber ja, sie haben, wie gesagt, darauf reagiert, ja, eine Lösung angeboten, muss man mal gucken, wie sie angenommen wird und ob sie dann eventuell auch wieder Nutzer konvertiert, ja, ins Abo-Modell. Ist ja auch eine Möglichkeit, ja.
Ja, und man muss ja auch dazu sagen, 1Password ist zwar eine sehr gute App und auch die haben ein sehr gutes Image, keine Frage, aber die haben das, den Passwortmanager jetzt letztendlich auch nicht erfunden in dem Sinne. Und es gibt auch gute marktbegleitende Software, nicht unbedingt viel nachsteht, muss man fairerweise sagen.
Es gibt mittlerweile einige sehr gute Alternativen auch zu 1Password.
Ja. Ja, es ist halt auch viel das Image und der Name, den sie sich da aufgebaut haben. Und aber es gibt Alternativen.
Ja. Genau. Dann noch etwas, was nicht jetzt hier auf unserem kleinen Gritzel steht, was wir vor der Aufnahme auch kurz mal angesprochen hatten. Es gibt ja aktuell auch wieder Gerüchte zum MacBook 16 Zoll. Und zwar eins besagt ja, dass sie im Oktober kommen sollen. Bin ich mal sehr gespannt, auch gerade was die Tastatur betrifft, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. In dem Zusammenhang auch eine nette, also das war es jetzt erstmal dazu, in dem Zusammenhang auch eine nette News war oder ist, dass jetzt hatten wir über zwei Firmen gesprochen, jetzt muss ich gerade nochmal nachgucken, welche das war.
Es war Huawei.
Huawei, genau. Genau, Huawei hat nämlich jetzt gerade ihr 16.1 Zoll MacBook Pro vorgestellt. Und die sind ja designtechnisch relativ nah, würde ich mal sagen, sowieso schon am MacBook dran, ja, an den Pros auch. Auch was teilweise halt so Leistungsdaten oder Ausstattung betrifft. Ich werde die Links noch in die Shownotes reinwerfen, ja, für die Hörer. Aber auf jeden Fall da auch ganz nett, weil mal gucken, inwieweit da eventuell sehr ähnliche Displays verbaut sein werden, wenn es dann wirklich kommt im Oktober, ja, das MacBook Pro 16 Zoll. Und wie so vergleichbar so die restlichen technischen Daten sein werden, bin ich mal sehr gespannt. Wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, also gerade auch Huawei, was die Rechner betrifft, hatte ich nie was in den Fingern. Ja. Habe ich mich jetzt auch nicht so mit beschäftigt, weil wenn, dann soll es ja schon auch was von Apple sein. Aber interessante Geräte, ich glaube, wir hatten da auch ein, zweimal in der Vergangenheit drüber gesprochen, alle interessant sind die Geräte ja schon. Ja,
ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, längeren Zeitraum habe ich die Geräte auch nie in der Hand gehabt oder auch nicht testen können. Ich habe die mal beim Bekannten gesehen und macht einen guten Eindruck, klar. Und vor allen Dingen einige Geräte aus der älteren Serie oder aus der noch aktuellen Serie, wie man es auch nennen mag, die haben auch wirklich eine leichte Option, die SSD mit M2 aufzurüsten. Das sind so Dinge, die mir halt ganz gut gefallen. Also man kommt auch sehr leicht an die SSD ran, also eine Serviceklappe auf der Unterseite. Das sind so Dinge, die man sich bei Apple ja nur erträumen kann. Ne?
Ja.
Naja. Ja,
auf jeden Fall, wie gesagt, und dann hätte ich noch eine Kleinigkeit, zwar vom Softwarehaus, das mir sehr am Herzen liegt, ist jetzt falsch ausgedrückt, aber von dem ich durchaus ein Fan bin, einige Produkte nutze, wir hatten in der Vergangenheit auch schon mal drüber gesprochen, und zwar unter anderem über den Editor Coda von Panic. Die haben jetzt gerade einen Teaser veröffentlicht zu der Beta, die demnächst kommen wird, zu Nova, dem Nachfolger von Coda. Ist ja auch eine interessante Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob wir im Podcast darüber gesprochen hatten. Die hatten ja die Namensrechte an Coda ja quasi abgetreten an eine andere Firma und mussten in dem Zusammenhang ja dann auch ihren Editor umbenennen. Und der heißt jetzt Nova in Zukunft. Eine komplett überarbeitete Version, wie gesagt, steht kurz vom Release der Beta. Bin ich auch schon sehr gespannt. Ich habe ja Coda in der Vergangenheit, oder sagen wir mal, als ich noch aktiver an meinen eigenen Seiten gearbeitet habe, auch genutzt. Längere Zeit nicht mehr. Bin aber auf die Beta ganz gespannt. Und habe ja ab März ein bisschen Freizeit. von daher habe ich davor auch wieder ein bisschen mehr in diese Richtung zu machen. Da bin ich schon ganz gespannt drauf, ja.
Okay.
Panic kennst du ja auch.
Ja. Oh ja, das hat sich auch bis zu mir rumgesprochen.
Naja, wahrscheinlich, also ich denke, Coda ist jetzt nicht so dein Ding, oder?
Nee.
Ja, ja, aber wahrscheinlich hast du Transmit oder so wahrscheinlich schon mal.
Ja, Transmit, genau. Ja, logisch, klar.
Ja.
Jo, dann lass uns doch mal über Apple sprechen oder über ein paar kleine Apple-Themen, damit wir auch irgendwie unseren Kernthemen gerecht werden. Ja, Apple schickt ab nächste Woche Montag ein paar Autos durch die Gegend und nämlich bei uns in Deutschland. Es gibt eine Übersichtsseite, wo man sich anschauen kann, wo die überall umherkurven. Das sind genau 80 Fahrzeuge, die hier umherfahren und es wird sehr detailliert aufgelistet, wo genau, welche Landkreise, welche Bundesländer. Also man kann sich da sehr übersichtlich durchklicken. Und wenn man sich das so anschaut, könnte man meinen, die meinen das wirklich ernst. Weil ich hab da keinen Landkreis gesehen, der jetzt nicht vertreten ist. Also den ich jetzt, also gerade aus Niedersachsen, ist ja für mich interessant. Da ist jetzt wirklich fast alles erschlossen, was relevant ist in irgendeiner Form. Also die scheinen da im wahrsten Sinne des Wortes richtig Gas zu geben. Ne?
Ab kommenden Montag?
Ja.
Ah, weil ich hatte nämlich heute einen Eintrag oder einen Blogbeitrag gelesen, da mit einem Bild von so einem Auto und so wie ich es verstanden hatte, vom kurzen Überfliegen, wären die Shop bereits schon gesichtet worden.
Also ich habe heute gelesen, ab nächste Woche Montag, das war die Information, aber okay. Das kann natürlich auch sein, dass die schon längst unterwegs sind und dass das eine Fehlinformation ist, aber okay, Montag ist ja bald. Ja,
vielleicht ist auch einer zu früh gestartet. Ja.
Der ist zu früh losgefahren, ja. Und ich bin mal gespannt, ob das auch die gleichen Fahrzeuge sind, die in den Staaten umherfahren. Da sind das ja Ford-Fahrzeuge in San Jose, sind da ja ein paar Fahrzeuge, also die Bilder, die jetzt aufgetaucht sind, sind jedenfalls die aus San Jose oder die immer verwendet werden, immer von demselben Fahrzeug und ich weiß jetzt nicht, ob das bei uns dann auch Ford Fahrzeuge sein werden. Also das, was man da gesehen hat, sah aus wie ein Ford Focus oder Ford Fiesta. Die sehen ja fast identisch aus auf den ersten Blick.
Meine zwei Heimatlandkreise sind auch mit bei, sehe ich gerade.
Ja, dann stell dich mal vor die Tür.
Da, wo ich jetzt wohne, steht nicht dabei. Ich sage ja meine zwei Heimat, alle nicht da, wo ich jetzt gerade...
Okay.
Und dann, selbst dann ist die Frage, Landkreis ist ja groß, ja, bis wie ins Detail sind sie denn da am Abfahren, ist ja die Frage.
Ja. Es gibt aber auch ein Kontaktformular, wo man sich melden kann, wenn man meint, man ist aufgenommen worden als Person auf den Bildern, dann kann man sich auch rausnehmen lassen, rauspixeln lassen.
Ja, ist das dann sowas um dieser Street View Kontroverse zuvorzukommen?
Naja, so ungefähr. Apple versucht aber auch laut eigener Aussage zu Zeiten zu fahren, wo nicht so viele Passanten unterwegs sind. Also jetzt nicht zu den Hauptzeiten, damit sie dann wenig Personen mit auf den Bildern haben.
Ja. Und selbst wenn, heutzutage, gerade auch mit dem ganzen AI-Kram, ich habe zuletzt einen Bericht gesehen über eine iOS-App, die Personen aus Bildern rausrechnen kann und zwar relativ vernünftig, also teilweise je nach Perspektive, Licht und auch Personen, siehst du da halt noch ein paar, oder wo es nicht ganz so funktioniert hat vom Retuschieren oder wo halt auf einmal noch was im Bild ist, wie früher halt auch bei der Fotofunktion, wo dann hier irgendwie so ein Ohr vielleicht unscharf war oder so auf einmal, siehst du da auch, ja, wo dann vielleicht hier noch so ein Zipfel von der Jacke oder so da war. Aber das funktioniert überraschend gut und da könnte man ja eigentlich diese Bilder durch so einen Algorithmus schicken und Personen generell einfach per AI rausnehmen. Und was beim ersten Hinsehen wahrscheinlich auch nicht unbedingt auffällt, ja. Das wäre nochmal so ein Ding, was man sich als Anbieter auf jeden Fall auch nochmal überlegen könnte. Rechne die Menschen doch einfach, wo es geht, raus. Klar, wenn da irgendwie 50 Leute auf einem Platz stehen und mit Fahnen schwenken, wird es schwierig. Aber wenn sie eh schon zu Zeiten fahren, wo vielleicht nicht so viele unterwegs sind und du die wenigen, die noch drauf sind, dann auch noch rausholst und das auch nicht von Hand machen musst, sondern, wie gesagt, durch den Computer jagst, ja, wäre vielleicht eine Idee.
Ja. Ich denke mal, die werden das dann auch irgendwie mechanisch mit
automatisiert AI
ausrendern.
Ja. Also würde sich auf jeden Fall anbieten. Und wenn Apple dann noch einen Tipp braucht, die müssen nur mal in ihren eigenen App Store reingucken. Da gibt es ein paar Apps.
Es ist wahr, ja. Ja, ich bin gespannt, weil es wird ja letztendlich nicht nur allein um die Maps gehen von Apple, sondern es wird ja auch um diesen Look-Around-Dienst gehen, also die Konkurrenz zum Street View, zur Street View-Geschichte. Und deswegen müssen die da ja auch schon ein paar Landkreise abgrasen, damit das natürlich auch einen gewissen Inhalt hat, das ganze Projekt.
Ja, gerade auch so Hotspots, ja, wo eh jeder dann direkt mal klickt. Ja, das muss halt dann auch verfügbar sein.
Ja. Ja, ja. Gerade so Großstädte, Ballungszentren und
Sehenswürdigkeiten.
Genau, Sightseeing-Geschichten etc. pp. Ja. Ja. Und das wird laufen bis Mitte, nee, bis September. Ob das jetzt Mitte September ist, weiß ich nicht. Es kann natürlich Anfang oder Ende September sein, die Aussage war halt bis September. Da haben sie einiges zu tun. Aber bei 80 Fahrzeugen kann man schon einiges reißen.
Ja. Ja, ja, und es ist auch die Frage, Google hat ja auch schon mal welche per Fuß losgeschickt in manchen Gebieten oder auch Stadtteilen, ja, wo es halt mit Fahrzeugen jetzt nicht so ist oder wo einfach zu viel los ist, auch wegen Verkehr bzw. Stau. Keine Ahnung, ob Apple sowas eventuell auch noch plant, aber das wäre ja auch noch eine Idee, ja.
Ja, es gibt ja auch zum Beispiel solche Touristenstädte, ich sag jetzt mal Rothenburg ob der Tauber, wo es ja gewisse Gassen und gewisse Gegebenheiten gibt, wo man gar nicht mit dem Auto lang kann aufgrund der Gegebenheiten, wie ich eben schon sagte. Und da macht es natürlich auch Sinn, das dann irgendwie entweder per Fahrrad oder oder zu Fuß irgendwie aufzuzeichnen, das Ganze. Ja.
Jawohl, per Fahrrad ist eigentlich auch keine schlechte Idee, wenn du einen Hänger hast und entsprechend dann einfach mit einem Mast ein bisschen nach oben gehst.
Oder so ein Lastenrad, ne? Das ist ja auch jetzt im Moment wieder sehr in Mode, diese ganzen Lastenfahrräder.
Zu Recht. Ja. Gerade jetzt auch mit Thema Fahrverboten in Innenstädten, beziehungsweise Paketzustellung per, in Anführungszeichen, Muskelkraft. Ja, es ist ja eh alles E-Bike im Prinzip, ja, oder sehr vieles. Macht das durchaus Sinn, auch gerade wenn du verkehrsberuhigte Zonen hast, Stadtteile, wo vielleicht auch Fahrzeugverkehr jetzt nicht so ein Thema ist, ja. Es gibt ja auch die eine oder andere Projekt, wo du diese autolose Wohngebiete hast, ja, wo da ja außerhalb geparkt wird. Und wie gesagt, da macht das ja durchaus Sinn und generell macht es ja Sinn, ja. Und es gibt ja immer mehr Anbieter, die halt auf den Markt auch gehen und eine schöne Sache,
ja. Ja, auf jeden Fall. Also es ist in Göttingen bei uns genauso, dass die Firma DPD mit Lastenfahrrädern in der Innenstadt ausliefert. Aber es sind teilweise noch so alte Fahrräder, die da war das mit dem E-Bike noch nicht so in Mode. Ich glaube, das ist noch ohne Antrieb.
Ja, ja, ist halt auch immer die Frage. Ja.
Der hat dann Pech gehabt, besonders bei solchen Temperaturen. Der wird sich freuen.
Ja, hier kommen da wie jeder, der bei den Temperaturen irgendwie auch nur draußen arbeiten muss, freut sich. Ja,
ja, ja. Ja.
Alle freuen in Anführungszeichen. Es mag welche geben, die sich auch da freuen. Ja, aber da gehöre ich definitiv nicht zu. Ja.
Es soll ja echt Leute geben, die kommen mit der Hitze wunderbar klar, die können arbeiten, die sind beneidenswert,
die wer werden, das kann. Die werden jetzt erst richtig warm, ja. Um es mal so zu sagen. Ja, aber also mir sind so lockere 25 Grad dann doch wesentlich lieber, ja.
Ja, und eine niedrige Luftfeuchtigkeit. Das ist wichtig, ja. Weil 25 Grad mit extrem hoher Luftfeuchtigkeit, die können auch sehr, sehr anstrengend sein.
Ja.
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 Gut, aber somit haben wir auch das Thema Wetter wieder abgehandelt. Dann lass uns doch nochmal zum Thema iPhone kommen und lass uns doch mal glatt eine iPhone-Generation überspringen, weil ich hab das Gefühl, dass im Moment mehr über das iPhone im Jahr 2020 gesprochen wird, als über das iPhone in diesem Jahr. Und was mich ganz freudig erregt hat, hätte ich bald gesagt, dass es Gerüchte gibt, dass im iPhone 2020 dein ProMotion-Display reinkommen soll. Also sprich ein Display, was dynamisch die Herzrate anpassen kann von 60 bis 120 Hertz. Und das ist ja eine Technologie, die wir zuerst im iPad Pro gesehen haben. Das kam zuerst im Jahr 2017 in das iPad Pro rein und was jetzt ja so langsam runtertropfen soll, das ist ja oft so bei Apple, dass erst in den Pro-Geräten was kommt und dann langsam runtertropft, wie wir immer so schön sagen. Und nun gab es Aussagen aus der Lieferkette von LG und Samsung, dass da angeblich schon Verhandlungen stattfinden zum Thema Displays. Ja, klingt gut. Freut mich. Und was man allgemein so hört vom 2020er iPhone, das klingt ja auch sehr gut von den Eckdaten. Und ich habe so das Gefühl, dass das iPhone 2020 das Interessantere wird und dass dieses kommende, was wir jetzt im September vermutlich sehen werden, gar nicht so spannend sein wird. Dass das Einzige, was da halt reinkommt, natürlich ein Speedbump und eine andere Kamerageschichte und das war es letztendlich. Also ich glaube, da werden wir nicht so viel sehen, wie wir uns erhoffen.
Hier dieser 5-Nanometer-Prozess, war der für dieses Jahr angekündigt, beziehungsweise wird das gerüchtemäßig gesagt oder auch für 2020?
Ich glaube, das wurde alles 2020 zeitlich eingeordnet.
Weil das wäre ja auch nochmal so ein Ding gewesen, was auch einiges noch bringen könnte, gerade was halt so Akkulaufzeit etc. betrifft und auch nochmal Leistungen, wie gesagt, bei weniger Stromverbrauch vielleicht. Klar, wenn das auch wieder 20 ist, mal gespannt, ob dann eventuell oder was dann überhaupt kommt und sie sich vielleicht nicht die großen Brocken für 20 aufheben.
Also ich vermute, das wird sich alles auf 20 hinausschieben, auch die 5G-Geschichte und dass man dann wirklich sagt, okay, wir machen jetzt hier ein Feature-Feuerwerk im Jahr 2020.
Ja. Meinst du, dass sie da wirklich so bewusst da dran gehen, weil auch momentan so ein bisschen ja der Markt so gesättigt ist und vielleicht dann sie davon ausgehen, dass so ein Upgrade Jahr 2020 sein wird?
Ich vermute das, dass sich Apple da so ein bisschen aufspart und alle Features ansammelt und dann im sogenannten Feature-Feuerwerk abschießt. Ja.
Wobei wäre jetzt vom normalen Ablauf her nicht jetzt wieder so ein großes Update eigentlich dran?
Ja, naja, aber ich glaube, Apple ist da so ein bisschen raus aus diesem Tritt, sage ich jetzt mal, was das angeht. Und wenn man sich auch die, es gab ja in den letzten Tagen so wieder vermehrt 3D-Renderings, nicht nur 3D-Renderings, sondern Dummies, die im Umlauf sind, mit diesem Kamera-Bump hinten. Ja, sonst hat sich ja dann, wenn wir wirklich dieses Design dieses Jahr sehen werden, so wie jetzt diese Dummies im Umlauf sind, da hat sich ja nicht viel geändert, außer die Kamera hinten.
Was willst du da groß noch ändern?
Naja, sie könnten das Design aufnehmen vom iPad Pro, was sich ja sehr viele wünschen. Ne, dieses markante, kantige Design und nicht mehr dieses abgerundete.
Nö, das denke ich mal, nee.
Nee. Ja, weiß man nicht.
So, nee, ich denke nicht, dass wir da irgendwie nochmal, was war das, 4, 5? Wo der auch 4, diese...
Ja, 4S.
Genau, ich denke nicht, dass wir da nochmal hinkommen.
War aber ein sehr beliebtes Design und ich höre sehr viele Leute, die das gerne wieder hätten.
Ja? Ja. Ich höre eigentlich nur von Leuten, dass sie von den aktuellen Geräten so begeistert sind,
ja. Ja, also mir persönlich, es sah zwar gut aus, aber es lag nicht gut in der Hand. Das hat sich mit der Zeit, es war mir zu kantig. Es war jetzt kein Handschmeichler.
Ja. Meinst du, dass wir 2020 dann vielleicht auch kein Notch mehr haben?
Da sind ja die Gerüchte, die auch im Umlauf sind, dass das notchfrei werden soll. Bin ich gespannt.
Also mir würde es jetzt nicht mit meinem iPhone 10 der ersten Generation, ne, würde es mir nicht schwerfallen, noch ein weiteres Jahr zu überbrücken. Als es damals ja neu auf den Markt kam, wir drüber gesprochen haben, dass es halt geshoppt wird, hatte ich ja eh schon gesagt, ich plane mit dem mindestens 2 Jahre, vielleicht sogar 3. Ja, und bis jetzt hat sich da in der Planung auch nichts geändert. Beziehungsweise die 2 Jahre sind ja jetzt demnächst voll. Und das tut seinen Dienst nach wie vor sehr gut, ja. Von daher, wir hatten da ja auch schon drüber gesprochen in der Vergangenheit, wenn nicht wirklich was Vernünftiges an Upgrade kommt, gerade vielleicht auch im Bereich Kamera, sehe ich für mich keinen Grund zum Upgraden.
Ja, ja, das sehe ich genauso. Also da muss schon einiges kommen, damit ich jetzt wechseln würde. Und ich denke mal, dass das
Also wird es dann 2020.
Ja, und da sind die Gerüchte wirklich, auch USB-C soll ja 2020 kommen ins iPhone.
Das wäre natürlich ein Hammer. Stell dir mal vor, die würden wirklich so lange oder dann alles auf einmal bringen im Prinzip.
Ja. Ist ja nicht ganz unrealistisch.
Nein, ist es nicht. Wie gesagt, von meinem Upgrade-Plan, den ich hatte, kommt es ja auch ungefähr hin. Ja? Und du hast ja noch mal ein paar Monate mehr Zeit zum Sparen.
Ja. Ja, gut, ich meine, ich spare immer noch auf dem Mac Pro, aber
okay. Ja, okay, der kommt ja dann auch noch vor dem nächsten in Frage kommenden iPhone dann, ja.
Ja, das ist wahr, aber ich sage ja immer nur, ich spare drauf, dass ich ihn mir auch kaufen werde, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Sparen kann man ja auch vieles.
Ja, vor allem, wenn du die Kohle da liegen hast, ja, ob man sie dann, vor allem, wenn man sie dann da liegen hat, ja. In Anführungszeichen, und man hat diese, dann überlegt man ja dann, oder so geht es mir ja zumindest, dann überlege ich mir ja nochmal mehr, gebe ich es dann auch wirklich aus?
Ja, dann überlegt man sich wirklich, ist das wirklich notwendig? Brauche ich das wirklich? Da war man früher, also ich zumindest, ganz anders aufgestellt. Mhm. Da hat man aus Begierde, aus Habenwollen was gekauft und mittlerweile wird man ruhiger.
So eine Kurzschlusshandlung. Ja. Habenwollen, Geld ausgeben. Ja. Auch wenn man es nicht unbedingt hatte. Ja. Aber aus dem Alter, oder die Phase ist bei mir auch schon einige Zeit rum. Ja. Ich überlege mir das mittlerweile schon gründlich. Ja. Meine Frau sagt zwar dann auch immer mal, was hast du da denn wieder für einen Scheiß in Anführungszeichen gekauft? Ja. Aber das war schon ein langer, also für mich, gerade im Vergleich zu früher, ein sehr langer Entscheidungszeitraum, bis es dann wirklich geshoppt wird. Auch wenn es zum Beispiel wie das iPhone 10 damals dann im September rauskam und dann auch direkt gekauft wird. Man hat sich ja vorher lange genug schon mit diesem Prozess beschäftigt. Ja. Und dann musste ja auch erstmal der Kaufen-Button gedrückt werden. Ja, das ist von daher, ich weiß nicht, ob es das Alter jetzt unbedingt ist, dass man da irgendwie ein bisschen erwachsener in Anführungszeichen geworden ist oder ob es vielleicht, keine Ahnung, was anderes ist, ob es vielleicht auch daran liegt, dass man jetzt auch gerade mit dem Hauskauf vor ein paar Jahren da auch noch andere Verpflichtungen hat, dass man vielleicht da eher überlegt, ob man das Geld dann da reinsteckt, weil wir reden ja dann auch über Summen, oder du redest ja auch über Summen bei so einem Mac Pro, da ist ja auch wieder die Frage, was kannst du denn mit dem Geld noch alles machen?
Ja, so ist es. Also, und das ist die Sache. Was kann ich denn mit dem Mac Pro machen, was ich mit meinem jetzigen Gerät nicht machen kann? Das ist die Frage. Und nämlich, das wird nämlich gar nichts sein. Das ist nur der reine Haben-Wollen-Faktor und die Idee, dass ich dann halt Gadgets, die speziell für den Mac Pro sind, testen kann. Das ist der Hintergrund. Und dass man halt ein bisschen mehr wieder basteln kann aufgrund der modularen Bauweise. Aber brauchen tue ich das Ding nicht. Das ist so.
Ja, wenn als Bonus da halt rausfällt, dass man ein Video nochmal schneller rendern kann, oder
die
Bearbeitung nicht mehr oder 5 Sekunden schneller geht oder so, okay. Das ist ja auch nochmal ein Argument, wo du sagst, aber wie oft macht man das dann auch? Ja?
So ist es nämlich.
Dann kann man dann mit dem Alten nicht doch eine Minute mal warten.
Ja. Naja, gut.
Genau.
Dann schauen wir mal, was Apple uns bringt. Und in der Zwischenzeit schauen wir mal, was uns Renault gebracht hat. Renault hat nämlich ein kleines Retro-Elektroauto zusammengebastelt. Renault R4 Plan Air nennt sich das Ganze. Viel Luft, voll Luft, scheint wohl Plan zu bedeuten, wie ich das heute recherchiert habe. Das ist nichts weiter als ein aufgeschnittener R4. R4 wurde von 1968 bis 1971 gebaut, ein Kultauto von Renault. Ich finde es immer noch sehr interessant und mir gefällt das Ding sehr gut. Also wenn ich mal Geld habe, würde ich mir gerne mal so in R4 in Top-Zustand kaufen, aber die Dinger sind ja auch nicht gerade billig. Und die haben eine Machbarkeitsstudie würde ich jetzt nicht sagen, sondern sie haben es einfach mal zusammengebastelt. Das Ding wird nicht in Serie gehen, das muss man dazu sagen, leider. Liegt ganz einfach daran, dass sie in diesem Prototypen hier den aktuellen Sicherheitskriterien nicht entsprechen, die vorgeschrieben sind, sprich Airbag etc. Also das Ding ist einfach nicht auf den aktuellen Sicherheitsstand, weil sie nahezu die gleiche Technik hier verbaut haben, die damals beim R4 Stand der Dinge war. Sie haben das Ding halt nur auf Elektrobasis gesetzt. Sieht schick aus, gefällt mir gut. Sieht so aus wie so ein kleines Fun-Fahrzeug oder wie so ein kleiner Strandbuggy etc. Ja, schade, könnte ich mir auch vorstellen, wenn sie das Ding mehr in die Neuzeit heben würden, abgesehen von dem Elektroantrieb, sondern auch sicherheitstechnisch mehr in die Neuzeit heben würden, würde das bestimmt einige Käufer finden, die sich das Ding auch kaufen würden.
Und dem Ding vielleicht noch ein Dach spendieren würden, ja.
Und vielleicht noch ein paar richtige Türen, ja.
Dann Türen ist nochmal so eine andere Sache. Ja, da gibt es ja auch andere Modelle, die sich durchaus verkaufen. Aber ein bisschen mehr alltagstauglich wäre dann doch noch so ein Ding, ja.
Ja.
Wobei hat KTM nicht auch mal so eine Sportrakete verkauft, die ja, na okay, egal, das ist wieder was ganz anderes.
KTM hat einiges verkauft, aber ich glaube, das war nicht auf Elektrobasis. Ich glaub,
das nicht, aber das war auch ohne Dach. Das war ja auch nur so eine Sportrakete, ja, so ein minimalistisches Go-Kart-Teil da.
Ja. Renault hatte ja auch in den 2000ern, frühen 2000ern, diesen gelben Spider auf dem Markt. Das war ja. Auch so eine Plastikbombe. Den gab es entweder mit Verdeck, nicht mit Verdeck, sondern mit Scheibe zu kaufen. Die Scheibe war auf, preispflichtig. Oder mit Helm. Wenn man den ganzen Fahrtwind und die ganzen Insekten nicht direkt ins Gesicht haben wollte, gab es da im passenden Fahrzeugdesign einen Helm zu.
Oh. Ja. Da fällt mir gerade was ein. Welch Frevel. Heute auf der Autobahn im Stau hat neben mir eine das Verdeck seines 911er Porsche zugemacht.
Also vielleicht war es ihm zu warm und er hat seine Klimaanlage.
Ich denke mal, ihm wird die Sonne auf den Schädel gebrannt haben, ja, so wie er aussah, so verbrannt. Aber trotzdem Sakrileg, ja, bei dem Wetter fährst du dann zu mit einem Cabrio, Freunde. Also ich weiß schon, warum ich bei dem Wetter kein Cabrio fahren wollte, weil das ist dann doch zu heftig mit der Sonne. Ja. Aber du hast ein Cabrio und dann auch noch so eins.
Ja gut, aber auf der Autobahn Cabrio fahren ist auch nicht lustig, ne? Das bei den höheren Geschwindigkeiten macht das auch keinen Spaß.
Ja, mein Gott, im Stau.
Ja gut, im Stau schon, aber wahrscheinlich war ihnen dann die Sonne zu.
In den Baustellen kannst du eh nur 80 fahren. Dann die paar Meter, wo du dann mal vielleicht im Berufsverkehr noch mal 120 fahren kannst, ja, fährst du halt auch noch offen, ja, mit dem Ding. Aber wie gesagt, zugemacht und ich noch so, okay, ich weiß, warum er es macht. Ja, ich kann es auch nachvollziehen, aber es ist so schade, ja, wenn du schon ein Cabrio hast, und dann auch noch zufahren, schon schade, ja.
Ich hatte ja auch mal zu meinen Sturm- und Drangeszeiten bin ich auch mal Cabrio gefahren. Eine kleine Anekdote dazu. Und ich habe zu jeder Gelegenheit, wenn ich das Fahrzeug gepackt habe, etc., sei es auch noch so warm gewesen oder noch so gutes Wetter, das Cabrio zugemacht, wenn ich es geparkt habe. Das hatte einen ganz einfachen Hintergrund. Der ganze Staub, der ganze Dreck, der sich in der Zeit ablegt auf dem Armaturenbrett, auf den Sitzen, es ist einfach nervig beim Cabrio. Du bist ja nur am Putzen bei dem Fahrzeug und den Innenraum putzen. Das ist, was sich da auf dem Armaturenbrett ablegt in kürzester Zeit. Gerade wenn du jetzt hier so im Sommer hast, ja, Pollenflug, Raps, was weiß ich, das ist Wahnsinn.
Ja, du stehst unter einem Baum oder in der Nähe vom Baum, ja.
Ja, sollte man sowieso nicht machen, weil wenn sich diese Blüten dann, wenn du jetzt einen Stoff verdeckerst, in dieses, ist auch nicht gut. Also Cabrio fahren ist nicht so einfach. Früher hatte man ja noch zum größten Teil Stoffverdecke, da gab es ja noch diese Metallgeschichten.
Hast du heute ja auch noch teilweise.
Ja,
wobei, was heißt teilweise? Kommt ja auch auf die Größe deines Daches an. Ja. Es gibt Cabrios, die so groß sind wie, da ist nichts mit Stahldach. Ja.
Wenn du dir jetzt eine G-Klasse als Cabrio kaufst, dann ist auch nichts mit Stahldach, das stimmt, ja. Ach, so eine G-Klasse, das wäre auch noch was für mich, ja.
oder ein Evoque?
Och nee.
Wobei, mir erschließt sich der Sinn des Cabrios einfach nicht beim Evoque. Also von der Fahrzeugklasse an sich.
Der sieht aber auch nicht so toll aus, nicht toll aus, nein.
Ich finde, es geht noch, ja. Nur, wie gesagt, diese Fahrzeugklasse als Cabrio macht für mich jetzt nicht unbedingt so viel Sinn, ne?
Bei der G-Klasse ist das irgendwie noch was anderes.
Genau.
Da passt das auch irgendwie zum Fahrzeugtyp. Und es gibt ja auch genügend andere Geländewagen als Beispiel, wo das genauso gehandhabt wird. Suzuki mit dem Samurai oder mit dem Vitara, die gibt es ja auch als offene Version. Oder den Pajero von Mitsubishi gibt es ja auch. Also das ist ja eine etablierte Fahrzeugart und Fahrzeugform, das einfach aufklappbar zu machen.
Aber wie gesagt, bei dem Evoque irgendwie erschließt sich mir das Ganze gar nicht. Ja. Aber ist auch egal, ja, wäre kein Auto, was ich mir kaufen würde. Also nicht als Cabrio. Evoque wird mir auch gefallen. Ja, wobei, da hätte ich auch wieder das Argument oder die Argumentationsprobleme einfach von Auto zu Platzangebot. Da hätte ich dann wieder so ein Ding, wo ich mit mir ziemlich diskutieren müsste, ob das Sinn macht bei dem Auto oder mit dem in Anführungszeichen wenigen Platz, den du einfach hast für die Fahrzeuggröße und den Anschaffungswiderstand. Aber ja, mein Gott, ansonsten finde ich den Evoque eigentlich sehr gelungen. Ja. Vor allem war das ja auch nochmal eine Riesennummer, für Wie heißen sie nochmal?
Genau. Nicht Land Rover, doch Land Rover, ja.
Ja. Die haben ja da auch nochmal ordentlich Stückzahlen davon verkauft, ja.
Land Rover denn, also wenn ich mir einen Land Rover kaufen würde, würde ich mir einen Defender kaufen.
Ja, ja,
der aktuelle. Also einen aktuellen Defender, ja. Ist zwar auch sehr robust, also ich sag mal so sehr, ja, es ist kein Fahrzeug für die Stadt, logischerweise, aber er gefällt mir einfach. Und ja, man darf ja heute nicht sagen, dass ein Geländewagen gefallen, dass man gerne auch ein SUV und so, das ist ja heute so politisch unkorrekt, ich weiß.
Da hatten wir das vorher im Podcast auch nochmal mit einem anderen Thema.
Ja,
ja, aber ja, Gott. Das ist natürlich schon schwierig, ja, die Argumentation, ja. Gerade wenn man nicht unbedingt auch eine Verwendung für das Fahrzeug hat, sondern es rein aus, ja, keine Ahnung, warum sich zulegt, ja,
ja.
Wird es halt schwierig, ja, aber ich weiß nicht, hatten wir im Podcast schon mal drüber gesprochen, über welchen Geländewagen oder sagen wir mal SUV oder diese Autoklasse man sich kaufen würde, wenn Geld keine Rolex spielt?
Da hatten wir sicherlich drüber gesprochen, aber ich habe es vergessen, was du mir da erzählt hast.
Ah, nee, ich bin mir nämlich nicht mehr sicher, ob das in der Firma war oder ob wir im Podcast drüber gesprochen hatten oder außerhalb des Podcasts, kann ja auch sein. Nee, weil ich wurde mal gefragt, was ich mir denn für einen kaufen würde, wenn Geld keine Rolle spielt. Und mir wurden da ein paar Sachen an den Kopf geschmissen, wo ich gesagt hätte, nö, wenn, dann würde ich mir mal zum Rolls-Royce-Händler meines Vertrauens gehen und würde mir den Kulli dann angucken. Mhm. Huch, und da war er ruhig. Weil, wenn Geld keine Rolle spielt, why the fuck not? Ja,
ja, aber ehrlich gesagt wird es dann auch sehr schwierig, das richtige Fahrzeug zu finden, wenn es gar kein Limit gibt, dann wird es, da würde ich würde gar keine Entscheidung treffen können.
Nee, wie gesagt, in dieser Fahrzeugklasse.
Ach so, in der Fahrzeugklasse, okay.
Dann habe ich gesagt, wenn Geld keine Rolle spielt, why the fuck not, würde ich mir direkt mal einen Kulinan angucken. Und das ist übrigens auch so eine Sache, wird mir in der letzten Zeit auch sehr oft in meine Timeline in Instagram gespült, wo sich sehr viele, eben hattest du ja das auch ein bisschen angesprochen mit politisch korrekt und so weiter, sehr viele Kommentare dann drauf einbashen, ja, oder drauf einschlagen, so ein Fahrzeug wäre heute nicht mehr zeitgemäß. Aber was hat dann dieses Fahrzeug bitte mit zeitgemäß zu tun,
ja? Ja.
Was hat ein Bugatti mit zeitgemäß zu tun? Ja. Das ist auch nichts für uns, ja, im Prinzip das Auto. Deswegen ja auch die Frage hier, wenn Geld keine Rolle spielt. Ja. Also den würde ich mir definitiv angucken. Ob ich mir den kaufen würde, ist auch wieder eine ganz andere Frage, selbst wenn Geld keine Rolle spielt. Da gibt es auch noch andere Fahrzeuge, die ich wesentlich praktikabler finden würde als ein Cullinan.
Ja.
Und die wesentlich einfacher wahrscheinlich zu handeln sind und von der Größe und vom Platzangebot wahrscheinlich sogar noch ein bisschen oder ein besseres Verhältnis bieten als der Cullinan. Aber der wäre auf jeden Fall mal ganz weit oben auf meiner Probefahren wollen Liste. Ja. Es ist halt ein Rolls.
Ja, gut. Ja.
Ja.
Warum nicht?
Ja. Übrigens, böse E-Mails bitte direkt an mich. Ja.
Da gibt es bestimmt wieder böse E-Mails. Ja, mein Gott.
Aber heute sind wir so ein bisschen autolastig. Da kommen ja noch ein paar andere Themen in dem Bereich.
Ja, auch ein Auto, was mir persönlich sehr gut gefällt. Das darf man jetzt auch nicht so sagen. Aber es gefällt mir halt ein Ford F-150 Pickup.
Oh nein, nein. Ja. Oh, mit Pickups habe ich ja generell ein Problem.
Oh, nee, ich nicht.
Doch.
Bietet sehr viele Vorteile, solche Fahrzeuge, weil du bist ja sehr variabel, was die Gestaltung deiner Ladefläche angeht. Du musst das Ding ja nicht offen betreiben. Du gibst ja auch Hardtops, Abdeckungen etc.
Es gibt ja auch diese Camping-Auflieger oder Aufbauten, du einfach dann drunter fährst und fährst mit ins Wochenende oder so. Also da gibt es schon sehr viele schöne Sachen, aber wie gesagt, Pickup ist so eine Fahrzeugklasse, die sich gerade... Oder die erfreut sich auch immer mehr Beliebtheit bei uns in Deutschland, muss man ja auch sagen. Mercedes hat das Segment ja auch langsam mal für sich entdeckt, ja, wo man sich auch fragt, die sind ja nicht erst seit gestern auf dem amerikanischen Markt, wieso hat das so lange gedauert, ja, bei Mercedes?
Ja, Mercedes hat sich ja bei Nissan bedient, mit dem Navarro.
Nissan auf jeden Fall, keine Ahnung, wie er heißt, ja.
Genau, und die haben sich da ja ein bisschen eingedeckt, was das angeht und wie gesagt, auch der Nissan, der Navaro war auch mal ein Fahrzeug, was bei mir auf der Liste stand, der in die engere Wahl gekommen ist letztendlich, weil aber ich würde schon immer mal ein Pickup fahren, ist so.
Ja, klar. Wenn man ja wenigstens den Verwendungszweck noch dafür hat, okay, aber beim Pickup, ich würde sagen, bei der Hälfte der Zulassungen in Deutschland sind wir mittlerweile so weit, dass die Leute einen Pickup fahren, weil sie einen Pickup fahren wollen und nicht unbedingt, weil sie die Verwendung auch dafür haben. Das ist genau, oder es wird, es könnte aber so ein ähnliches Ding werden wie mit SUVs und der ganzen Fahrzeugklasse, dass die Leute nicht unbedingt Verwendung dafür haben, sondern einfach die Dinge schick finden und sich deswegen einen kaufen.
Ja, bloß bei den SUVs, da muss man ja auch ein bisschen differenzieren nach meiner Meinung. Es gibt ja auch wirklich kleine, leichte SUVs, die in der Kategorie, ich sag mal so zwischen Golf und Passat spielen. Ja, der Tiguan, sage ich jetzt mal.
Diese Sache wahrscheinlich, ja.
Ja, das sind ja im Endeffekt nur, der Tiguan ist ja jetzt nur so ein bisschen aufgebohrter Golf.
T-Cross?
T-Cross ist ja nochmal der ganz kleine T-Rock. T-Rock ist ja nochmal ein ganz kleiner SUV von Volkswagen.
Wobei, ich muss sagen, der T-Cross, also der auf Polo-Basis, den finde ich ja auch ganz nice. Wäre jetzt auch nichts für mich, weil auch wieder Preis und Größe nicht passen für meine Vorstellung. Aber ansonsten finde ich den sehr gelungen. Ne?
Ja, und deswegen darf man jetzt nicht alle SUV-Fahrer über einen Kamm scheren. Nein, wenn man sich natürlich so Riesenkisten, so einen großen Touareg kauft, ist natürlich schon Oberklasse oder sagen wir mal.
Man muss wirklich sagen, dass mit dem Wegfall der alten A-Klasse bestimmt auch sehr viele Leute in dieses Segment gewechselt sind, weil sie einfach von der Sitzposition das haben bequemer. Wollen.
Ja.
Ja, und auch von der Übersicht, die du hast. Also das darf man nicht unterschätzen, ja. Und wie gesagt, das ist auch so eine Alleinstellungsmerkmal war es jetzt nicht, aber das war auf jeden Fall auch so ein Ding, was die alte A-Klasse halt einfach hatte.
Und wo es Mercedes, ist auch der Vorteil, beim Ein- und Aussteigen, wenn du jetzt etwas älter bist, du kommst auf so einem höheren Fahrzeug leichter rein und raus.
Vor allem raus. Das Rein ist rein, noch nicht mal so, du kannst dich reinfallen lassen.
Ja, rein
das plumpsen, Problem ist, komm in der Parklücke mal aus dem Auto wieder raus.
So ist es.
Es halt wirklich ein sehr tiefes Auto ist oder aber du von deiner körperlichen Verfassung her halt nicht mehr so mobil bist, dass du vom Boden einfach in einem engen Raum aufstehen kannst. Und selbst bei manchen Coupés hast du das Problem ja alleine schon in Parklücken, dass du die Tür nicht so weit aufkriegst, wie du es gerne hättest.
Die ja so lange Türen haben, die Coupés. Genau, ja, das ist das Problem.
Genau.
Ja.
Okay, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema.
Heute sind wir sehr autolastig, aber okay, wir müssen ja die Sommerlöcher irgendwie schließen.
Wir müssen die Kurve noch kriegen zum
Ford F-150, genau.
Genau.
Der Ford F-150, den gibt es jetzt auch als demnächst, oder ich glaube, ihn gibt es sogar schon als Elektrofahrzeug in den Staaten und ja, ein Pickup als Elektrofahrzeug, das ist ja immer so ein bisschen eine Sache, bietet er auch das, was ich brauche? Oder kann ja auch das, was ein normales Verbrennerfahrzeug bietet. Und da hat Ford sich gedacht, da machen wir doch mal einen kleinen Marketing-Stunt.
Machen wir Nägel mit Köppen. Ja.
Und ziehen mal einen Zug mit 500 Tonnen, aufgeteilt unter 10 Waggons, doppelstöckige Waggons, gefüllt mit dementsprechenden F-150-Fahrzeugen und spannen davor einen F-150 Elektro. Und sage und schreibe, wurde das Ding 300 Meter weit gezogen und er hat das wirklich mit Bravour gemeistert, wie man eindrücklich sehen kann. Und damit hat Ford auch demonstriert, dass es auch kraftvolle Pickups gibt. Und der F-150 ist sozusagen in den Staaten so das Brot- und Butterfahrzeug unter den Pickups, was bei uns auf den Straßen schon sehr groß wirkt, wirkt in den Staaten eher als Mini-Pickup. Also da
gibt es ganz andere Beispiele, ja.
Genau, Dodge Ram oder sowas in der Richtung.
Ne? Gerade der, ja.
Und der Ram, ehrlich gesagt, der Ram gefällt mir sehr gut von der vom Motorhaubendesign.
das ist
ikonisch, ne? Und er hat ja bei uns in Europa so ein bisschen so die Aufmerksamkeit bekommen, wo er hier bei der letzten großen Chuck Norris-Serie Texas Ranger war er das Fahrzeug von Chuck Norris, das, der hat ja dann Ram gefahren und da wurde er, sagen wir mal, so in Europa so ein bisschen fokussierter. Daher, ja.
Das war das so ein Ram? Weiß ich gar
das
nicht.
Das war ein Dodge Ram, ja.
Ah, oh, okay. Mhm. Und obwohl, zu der Serie oder zu dem Charakter passt es ja dann auch.
So ist es. Ja. So ist es. Ja, jedenfalls der F-150, wie gesagt, als Elektrofahrzeug und sehr interessanter Artikel, kann man sich mal angucken, ja.
Hatte Tesla nicht auch ein Semi angekündigt?
Keine Ahnung, bin ich raus.
Doch, die hatten da, glaube ich, auch irgendwas in der Schublade liegen, ja.
Ja.
An Pickup, aber mein Gott, was die alles machen wollen.
Ja, also ein F-150 Raptor wäre auch so mein Fahrzeug.
Ja, wie gesagt, Pickup.
Ja.
Ja, gut. Nee, aber der Ram ist natürlich schon, das ist ein Monster-Truck. Ja. Gerade wenn du den in Maximalgröße oder so nimmst, ja, das ist echt ein Monster-Truck.
Ja, ja, am besten noch hinten mit den Zwillingsreifen, Seitenverbreiterung drauf, dann hast du echt Probleme. Ne?
Genau, in die große Ladefläche und die 4-Mann-Kabine noch. Ja,
ja, ja, Doppelkabine noch drauf.
Genau.
Ja, in den Staaten ist das gang und gäbe, solche Fahrzeuge. Aber wenn du bei uns mit dem Ding umherfährst, das ist Wahnsinn. Hast echt Probleme mit so einem Teil.
Ja. Und dann ziehst du mit dem Schiff noch ein Schiff, genau.
Ja. Es gibt ja auch die tollsten Umbauten, dass man hinten auf der Pickup-Fläche dann noch so einen Sattelauflieger draufpacken kann, ja. Also für Wohnwagengeschichten etc. Ja. Und dann noch, oder so ein Airstream hinten dran. Das sieht dann noch wirklich standesgemäß aus.
Ja, warum nicht?
Ja. Okay, also ich glaube, jetzt haben wir es uns heute wirklich richtig versaut mit den Zuschriften.
Nein,
jetzt geht's aber los. Gut, und wer es sich auch so richtig versaut, das wird BMW sein, weil es klingt auf den ersten Blick ganz schön. BMW löst sich vom Abo-Zwang der Apple CarPlay-Angebote. Kleiner Hintergrund, es gab hier die Möglichkeit, 3 Jahre lang die CarPlay-Geschichte zu mieten bei Apple. Dafür bezahlte man dann 300 Euro, dass man CarPlay in den Fahrzeugen nutzen kann. Und nach den drei Jahren.
Ja, genau. Nee, mach mal weiter, ich komme dann.
Und nach den 3 Jahren durfte man dann wieder was auf den Tisch des Hauses legen. Jetzt haben sie es etwas geändert. Man hat jetzt die Möglichkeit, es nur für ein Jahr zu buchen. Das ist die erste Option. Da zahlt man dann 100 Euro. Und man hat die Möglichkeit, das Ganze frei zu kaufen. Also, dass man unbegrenzt das Ganze nutzen kann. Das ist neu. Und das kostet dann 400 Euro. Ja, das ist eine Stange Geld.
Ja, ich glaube, bis jetzt war es eine Option für 300 oder waren es 300 Dollar?
300 für 3 Jahre. 300 Euro für 3 Jahre.
Nee, du konntest es auch, glaube ich, mal shoppen. Oder war das nur in den Staaten? Weil in den Staaten haben sie jetzt das Angebot im ersten Jahr kostenlos und jedes weitere Jahr 80 Dollar.
Ja, und hier hat man jetzt, was ich jetzt rausgelesen habe, 400 Euro zum Freikaufen. Also, dass man dann unbegrenzt
in Amerika hat sich das die letzten Wochen zu einem riesen Shitstorm entwickelt für BMW und auch zu Recht. Klar, 3 Jahre ist ja so ungefähr auch die Leasing-Zeitraum. Ja, und dann geht es zurück. Ja, und dann keine Ahnung, ob der nächste Kunde überhaupt noch CarPlay haben will. Wobei das mit ein Argument ist, ja, durchaus, für einen Fahrzeugkauf oder für den einen oder anderen vielleicht. Für mich ist diese ganze Aufpreisoption, was Car, Hi-Fi, Navi und auch diese CarPlay bzw. Android Car und sowas betrifft, da kriege ich einen Hals, ja, wenn ich da gerade unsere Premium-Hersteller sehe, was für einen Murks die da fabrizieren. Das ist alleine schon ein Grund, um sich da eventuell für eine andere Marke zu entscheiden, meine Meinung. Ja. Aber was sie da abziehen, ja, und BMW ist ja nicht der Einzige, der darüber nachdenkt. Audi hat ja schon drüber nachgedacht, VW hat drüber nachgedacht, im Prinzip wahrscheinlich jeder Premium-Hersteller. Ja, hatte drüber nachgedacht. Tesla ist ja auch so jemand, der manche Funktionen als oder auch nach dem Kauf über Software-Updates auch noch freischalten kann gegen Bezahlung. Das ist ja ein Ding, was je mehr Vernetzung auch im Auto einfach kommt, dann auch Tatsache sein wird. Du hast zwar die Technik im Auto, ja, musst du aber oder hast die Möglichkeit, selbst wenn du dich nicht für dieses extra entschieden hast, das später eventuell freischalten zu lassen. würde ich jetzt durchaus für mich als Kunden, je nachdem, was es ist, also CarPlay zähle ich jetzt da nicht unbedingt dazu, auch als Mehrwert noch sehen, weil, wie gesagt, wenn nach einem halben Jahr mir einfällt, oh Scheiße, ja, ich hätte dann doch gerne, keine Ahnung, Totenwinkelassistenten oder sowas im Auto gerne gehabt, ja, und habe es mir aber nicht bestellt und kann das dann gegen Zahlung freischalten lassen, ja, per Software-Update, habe ich ja auch was davon, ja. Ich bin da ein bisschen freier vielleicht auch in der Entscheidung, was den Fahrzeugkauf betrifft, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich die Funktion haben will. Ich kann es aber über Software-Update nachrüsten oder freischalten lassen. Das lasse ich mir bei so Sachen noch gefallen. Aber ein Abo-Preis für eine Funktion bei so einem Service im Auto, ja, wir hatten da ja generell über Abos schon gesprochen und auch ein bisschen Feedback gekriegt. Vielen Dank übrigens dafür nochmal. Ja, da kam ja auch ein bisschen was über Twitter noch an Feedback dazu. Das sind so Sachen, ich denke, das kam ja auch im Podcast drüber, wo wir drüber gesprochen haben, die machen durchaus Bauchschmerzen. Und vor allem, ja, wo soll es dann noch aufhören? Zahle ich dann später eventuell oder muss ich mein Auto eventuell auch nochmal ein Abo abschließen, damit ich, keine Ahnung, das überhaupt fahren darf?
Ja, das ist ja letztendlich, wenn du ein Leasingfahrzeug hast,
Aber ich meine ja beim Kauf. Ich kaufe ein Auto, aber muss dann eventuell für irgendwelche Funktionen zahlen, ohne die ich das Fahrzeug vielleicht gar nicht betreiben könnte. Ja, wo hört es dann auf?
Ja. Ich bin gespannt, wo uns allgemein diese Abo-Mentalität noch hinführen wird, was das noch für Blüten schlagen wird, das Ganze.
Bin ich gespannt. Das ist ein Ding, da wird garantiert noch sehr vieles auf uns zukommen. Man sieht es ja auch in anderen Branchen, ja, auch gerade die ganze Diskussion, die du hast in Bezug auf Lootboxen in Spielen, ja. Die Diskussion werden wir wahrscheinlich bei diesen Serviceleistungen im Bereich Fahrzeug auch noch bekommen. Und wenn du mal denkst an Telematik oder wie auch immer das früher mal hieß, ja, an diesen Zusatzdiensten, wo du ja auch schon quasi ein Abo gemacht hast, da wird auf jeden Fall noch mehr kommen. Klar kann man da auch wieder sagen, ja, wenn ich kein CarPlay haben will, dann zahle ich dafür auch nicht. Ja, nur wenn ich bis jetzt CarPlay haben wollte, habe ich einmal bezahlt und hatte es. Vor allem auch, wie ist denn das, wenn du den gebraucht wieder verkaufst, ja, und dann läuft das Abo, okay, klar, du kannst beim Verkauf dazu sagen, hier, hallo, ja, das Abo, oder wird das Abo auch übertragen an den neuen, ja, das sind alles so Sachen, da möchte ich mich eigentlich gar nicht mit beschäftigen.
Nee.
Will ich mir solche Gedanken machen beim Fahrzeugkauf, auch gerade im Gebrauchtwagensegment eventuell?
Ja.
Wahrscheinlich wird ja das Abo, was noch läuft vom Vorbesitzer, wahrscheinlich auch gar nicht auf mich übertragen. Gut, gerade wenn du dich noch im Garantiezeitraum wahrscheinlich betriffst, weil die wollen ja mit dir wahrscheinlich ein neues Abo abschließen als neuem Besitzer.
Möglich, ja.
Also das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Und dann ist halt die Frage, wo fängt es auf oder wo fängt es an und wo hört es auf?
Ja. Ja, vielleicht sind wir auch einfach zu alt für dieses ganze Abo-Scheißzeug.
Ja, vielleicht macht man sich auch da einfach zu viele Gedanken.
Ja.
Das kann auch sein. Nur ich denke mal, dass gerade auch, wobei, wie sieht, hast du in deinem Auto Navigation?
Ja, war drin, weil es drin war. Ich hätte es mir auch nicht aktiv gekauft.
Nee, aber wie sieht es denn da aus mit Kartenupdates bei dir? Musst du dafür zahlen? Oder gibt es da auch die Möglichkeit, ein Abo zu machen? Oder?
Ich kann es dir nicht sagen, weil
ja, okay.
Weil ich einen guten Bekannten habe und ich fahre dann da einfach in die Werkstatt und krieg's dann abgedatet wieder. Ich bezahle da halt nicht für. Liegt aber auch daran, weil ich da gut connected bin. Aber ich weiß nicht, ob man dafür zahlen muss, kann ich nicht sagen.
Ja, wahrscheinlich, weil du ja sonst auch genug schon bezahlst, ja.
Keine Ahnung. Aber ich lege auch nicht so viel Wert auf das Update des internen Systems, weil ich es meistens sowieso nicht benutze. Ganz einfach. Weil wenn benutze ich Smartphone, Navi-Kram, hat sich so eingebürgert.
Ja, okay, gut. Mhm. Ja.
Gut, ja, dann haben wir das BMW-Thema auch abgehandelt. Und kaufst du dir denn einen Citroën? Adi, du fährst ja schon einen Citroën.
Ich war ein Zitrone.
Jedenfalls gab es einen kleinen Marketing-Stunt. Ich meine, wenn es in Agenturen zu bunt wird, dann treiben sie es bunt. Jedenfalls hat Citroën bekannt gegeben, dass sie jetzt wirklich auch in Deutschland auch Citroën nennen, so wie es auch viele Deutsche aussprechen. Und sie haben es dann wirklich Z-I-T-R-Ö-N geschrieben. Es gibt auch eine Webseite, die weitergeleitet wird.
Ja, also was ich ja durchaus sinnvoll finde, ist, sich diese Domain zu registrieren und diese weiterzuleiten.
Klar.
Das ist ein Ding, also ich weiß nicht, ob das vorher schon der Fall war oder ob jetzt das zu dieser Aktion gemacht wurde, aber das hätte schon vor Jahren, also wenn sie es jetzt erst wirklich registriert haben, die Domain, das hätte vor Jahren schon gemacht werden müssen. Ja. Weil das bietet sich einfach an. Ja. Gerade auch bei uns im Sprachgebrauch, Citroën. Ja. Tipp das in Google ein, du findest direkt die Seite, ja.
Ich kenne viele, die das wirklich so aussprechen, muss ich ehrlich sagen. Ein toller Marketing-Stunt. Ich finde die Idee gut, obwohl viele ja darüber
gesagt haben. Also Production Value ist Hammer, ja.
Obwohl viele ja gesagt haben auf Twitter, was man so lesen konnte, wer das verbrochen hat, die Idee, der hat es ja nicht mehr alle. Ich finde es toll.
Nee, war eine super Idee, Umsetzung gelungen. Also von mir eine glatte, also zumindest mal eine 2+ für die Aktion. Eher eine 1.
Auch das Video ist super gemacht. Ja. Auch überraschenderweise sehr lang. Da frage ich mich natürlich heute, in der heutigen Zeit, wo ja die Aufmerksamkeitsspanne mancher Leute sehr gering ist, gerade der Jugendlichen, wer guckt das in dieser kompletten Länge? Das war relativ lang, finde ich. Das hätte ich ein bisschen kürzer gemacht. Aber okay. Trotzdem sehenswert. Wir verlinken das mal in den Shownotes.
Also ein gelungenes Ding. Das Ding ist getrendet ohne Ende auf Twitter. Das hat es durch die komplette Internetsphäre wurde es geprügelt. Das ist an Ecken aufgeschlagen, auch in meiner Twitter-Timeline, wo ich es nicht unbedingt vermutet hätte. Also damit kannst du wirklich sagen, alles richtig gemacht.
Sie könnten das jetzt noch auf die Spitze treiben, indem Sie da noch einen Werbespot im Fernsehen zuschalten und das noch ein bisschen offizieller aufhängen, das Ganze. Das wäre jetzt natürlich noch die Krönung des Ganzen.
Ja, wobei Internet könnten sie, oder haben sie ja auch ein bisschen was gemacht, von daher, ob man das ins Fernsehen noch bringen muss, weiß ich jetzt nicht. Ja. Ich bin mal gespannt, ob es in den Nachrichten irgendwo nochmal ein Thema wird und damit hätten sie es ja sowieso geschafft. Ja,
vielleicht auf irgendeinen Privatsender, klar, aber in den öffentlich-rechtlichen Nachrichten werden wir das wahrscheinlich nicht sehen.
Weil es gibt ja sogar richtige Aufsteller, die sie produziert haben, die im Laden quasi standen. Gelungen, ja. Vor allem, wie gesagt, das wurde ja bei Twitter so breit getreten. Ja. Und auch, wie gesagt, bei Leuten oder an Stellen, wo man es nicht unbedingt so erwartet hätte. Vor allem in der Anfangsphase, als es so aufkam bei uns, auch mit Leuten mit so What-the-fuck-Momenten, wo du dir wirklich überlegt hast, meinen die das jetzt wirklich, oder meinen die den Kommentar, den sie dazu abgegeben haben, wirklich ernst? Ja. Und vor allem, die auch wirklich davon überzeugt waren oder waren, dass es einfach stimmt, ja, dass das eine Newsmeldung ist und dass es, wo ich auch gedacht habe, okay. Jo, Freunde, ja, prügelt's mal durch Twitter, bitte. Ja.
Naja. Gelungen, ich find's gut.
Ja. Also war eine wirklich sehr schöne Aktion, ja.
Gut, und der nächste gelungene Artikel, der auch nicht ganz überraschend ist, aber trotzdem verlinken wir das mal. Wenn man das Samsung S10 verstärkt und intensiv im 5G-Netz betreibt, dann gibt es Aussetzer, wenn man ein 5G-Netz hat. Ne? Aber jedenfalls hatte wohl die Frau Stern vom Wall Street Journal die Möglichkeit, dieses Mal ausgiebig mit einer 5G-Konnektivität zu testen.
Oh, ist sie nicht irgendwie durch 5 amerikanische Großstädte gejettet, wo testmäßig die Netze da schon am Start sind?
Ja, die hat einiges getan dafür, um 5G zu testen und hat das Telefon ordentlich am Limit betrieben, was 5G anlangt und hat festgestellt, dass das Gerät sich dann in einen Schutzmodus versetzt sozusagen oder zurückschaltet in einen Schutzmodus und dann auf LTE zurückschaltet, wenn es nämlich zu warm wird. Ja, dieses Phänomen kennen wir ja auch schon aus der Vergangenheit. Die allerersten LTE-Module, Modems, wie man sie auch nennen mag, die hatten ja ähnliche Probleme, dass die zu warm geworden sind und dass die dann einfach sich auch zurückgeschaltet haben oder sogar teilweise bei verschiedenen Handymodellen einfach oder das ganze Gerät sich einfach ausgeschaltet hat letztendlich. Deswegen finde ich jetzt diese 5G-Nachricht vom Samsung S10 5G, dass sich das runtertaktet oder auf LTE wechselt, gar nicht so überraschend. Das war schon vorauszusehen, nach meiner Meinung, dass das passieren wird.
Ja, vor allem die erste Generation, ja, dass es da eventuell ein paar Problemchen geben kann, ist auch klar. Andererseits muss man auch mal gucken, das war jetzt kein normaler Anwendungsfall, ja, den wir da gesehen haben. Klar gibt es auch Power-User, die eventuell ihr S10 dann als wie sagt man, als Hotspot nutzen für ihr Laptop oder fürs iPad vielleicht, wenn sie da keine SIM-Karte drinstecken haben. Aber ja, so viele machen das jetzt dann letztendlich auch nicht. Und außerdem, ja, es ist eine, ich würde es noch nicht mal als V1 unbedingt bezeichnen wollen. Ja, momentan der Zustand des 5G-Netzes auch in den Staaten, gerade was Chips für Telefone betrifft, da muss noch ein bisschen Arbeit gemacht werden. Ne?
Ja, ja.
Deswegen, dass gesagt, der Apple nicht vorneweg mit bei ist. Ja, es ist keine Überraschung.
Nee, ist es auch nicht. Und dass es jetzt Probleme gibt und dass das Ding überlastet ist und sich zurückschaltet, ist für mich auch keine Überraschung. Weil, wie gesagt, wir kennen das aus
der Praxis. Genau, mit Erfahrungswerten konnte man sich da schon ein bisschen was zusammenrechnen, ja, dass es da auch jetzt nicht von jetzt auf gleich bei so der ersten Gerätegeneration schon der Goldstandard sein wird. Ja.
Ja, so ist es. Gut, und wo wir gerade bei Goldstandards sind, es gibt ein schönes Kickstarter-Projekt, wo man sich an einem Projekt beteiligen kann und eine Uhr zum 50-jährigen Mondlande-Jubiläum klicken kann oder, wie gesagt, als Baker auftreten kann. Läuft auf Kickstarter und diese Uhr wurde von der Firma Xerik und ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Ehrlich gesagt sagte mir die Marke vorher gar nichts. Kanntest du die? Du bist ja so ein bisschen mehr im Uhren-Game zu Hause.
Wie heißt der? Ich muss mal auf Xerik. Nee klicken, also das sagt mir jetzt so auf Anhieb nichts. Nee,
nein. Genau, jedenfalls wurde das mit der NASA zusammen entwickelt, das ganze Produkt. Das fand ich schon mal ganz charmant. Und das Ding hat verschiedene Features, verschiedene Funktionen, die will ich jetzt hier nicht alle vorlesen und nicht alle erörtern. Das kann man nachlesen auf der Kickstarter-Seite. Wir packen das in den Shownotes. Man kann sich noch beteiligen, läuft bis zum 18. August noch das Ganze. Und die Dinger sind auch gar nicht so extrem teuer, muss man dazu sagen. Es gibt einmal eine Quarz-Version und einmal eine Automatik-Version. Die Automatik-Version hat ein japanisches Standardwerk drin, das von Moyoto. Das 8250er ist wohl so ein Brot- und Butter-Ding, was auch wohl relativ solide laufen soll. Also sie greifen auf bewährte Technik zurück. Ob jetzt dieses Moyoto-Ding wirklich so ein High-Quality-Ding ist, kann ich jetzt nicht sagen, habe ich keine Ahnung von. Ich glaube, es ist nun, ich sag mal, so Golfklasse, wie ich das so einstufe. Solide und funktioniert, was man auch darüber so lesen konnte. Ja, das Design finde ich ganz nett, ganz gut gemacht und dadurch, dass die Uhren sich in einem attraktiven Preisbereich bewegen, kann man da, denke ich, auch mal zuschlagen. Jo.
Wie ist dieser Preisrahmen?
Die Automatik liegt, glaube ich, bei 270 Euro. Und die, also aufgerundet. Und die andere liegt, glaube ich, die Quarz liegt, glaube ich, bei 180. Für das, was das Design bietet und dass es eine limitierte Auflage ist von, also die gerade bei Kickstarter sind limitiert, die sind bei 1969, klar, passend zum Mondlandejahr 1969. Und da gibt es, wie gesagt, zwei Auflagen, einmal Quarz und einmal Automatik. Man munkelt, dass die danach dann auch in einer leicht veränderten Version und nicht limitierten Version dann auch im Handel erscheinen wird, das ganze Ding. Das ist aber noch im Moment nicht konkret.
Okay.
Jo. Tja. Ja, dann am 21. Juli 1999 hat Steve Jobs in New York das iBook vorgestellt. Das ist nur so ein kleines Jubiläum, was ich hier nochmal einwerfen wollte. Und das Besondere daran war, dass das letztendlich dieses Design vom bunten iMac dann in die mobile Welt übertragen hat. Also die Dinger waren ja dann von den Designs oder von den Farben angelehnt am ersten bunten iMac. Und hat er das im Rahmen der Macworld vorgestellt, das ganze Produkt. Und noch so ein kleiner Funfact am Rande: Es war eines der ersten Laptops, was eine WLAN-Geschichte angeboten hat, aber diese WLAN-Geschichte war serienmäßig nur halb vertreten in dem Gerät. Das heißt, wir konnten damals optional eine sogenannte Airport-Karte dazu kaufen. Kostete $99 und erst dann war das Gerät WLAN-fähig. Die Antennen allerdings, die waren schon im Gerät verbaut. Also die Seriengeräte, die vom
Band fielen,
die Antennen waren schon im Gerät verbaut. Ja, das war das erste große, günstige, was heißt große, groß war es auch, das erste Gerät, was so das Consumer MacBook, Laptop von Apple war letztendlich, weil es auch preislich halbwegs attraktiv war. War schon interessant. Ich fand es designtechnisch sehr gewöhnungsbedürftig, weil es hat ja wirklich diesen exorbitant großen Griff oben und naja, war schon wuchtig, das Gerät.
Ja, okay, war halt damals.
Ja, ja, aber auch damals gab es schon konkurrierende Produkte, die kleiner waren. Auch selbst Apple-Produkte, die kleiner waren und portabel waren. Durch diese runde Bauform und durch diese Handtaschenform war das jetzt nicht unbedingt ein Gerät, was in erster Linie, glaube ich, auch. Also ich fand das auch ein bisschen feminin durch die Art und Weise, wie es geformt war. Es sah wirklich aus wie eine Plastikhandtasche. Naja. Gut, aber das nur so als Funfact. 20 Jahre ist es her. Mensch, wie die Zeit vergeht. Ich weiß noch, wo sie damals auf der Expo 2000 in Hannover zusammen mit der Post einen riesengroßen Pavillon hatten. Und da hatten sie diese Geräte in Massen ausgestellt und so Surfpoints dahingestellt, wo man surfen konnte im Netz. Und das waren auch diese iBooks, die dort standen. Und da ist mir das Gerät erstmalig in freier Wildbahn aufgetaucht oder untergekommen. Und da hatten sie diese runde Puck-Apple-Maus, diese total unergonomische Apple-Maus dran. Ich dachte nur, wie kann man sowas benutzen? Ne? Das war so zu Microsoft-Mauszeiten, wo es diese Microsoft Carrera-Maus gab, die ja auch nicht gerade ergonomisch war, aber die lag besser in der Hand als dieser Puck. Also das war, da hatte ich noch eine leicht andere Meinung von Apple-Produkten, muss ich gerade mal so feststellen. Naja, lang, lang ist's her. Gut, dann würde ich sagen, lass uns zum Gadget kommen. Das passt auch zur Mondlandung.
Was haben wir denn da? Oh,
da haben wir was von Lego, ja. Die Firma Lego hat mir ein Rezensionsexemplar zukommen lassen. Herzlichen Dank dafür erstmal. Hat mich sehr gefreut, hat mich sehr gebauchpinselt gefühlt. Von einem Jubiläumsprodukt, was sie als Lizenzprodukt rausgebracht haben. Also sie dürfen die Lizenz, sie haben die Lizenz der NASA, dass sie auch dementsprechend das NASA-Logo, den NASA-Schriftzug verwenden dürfen und letztendlich natürlich auch die Bauform des Modells. NASA-Lizenzprodukte gibt es ja einen großen Haufen von Lego, sagen wir es mal so, wohl eines der berühmtesten Bausätze der Vergangenheit war ja die Saturn V-Rakete oder auch das Space Shuttle. Da gab es ja eine Menge, was Lego da rausgehauen hat. Und jetzt haben sie natürlich das Ganze noch etwas aufgebaut. Und was fehlt noch? Der Eagle, die Mondfähre, offiziell heißt es ja NASA Apollo 11 Lunar Lander, das ist die offizielle Bezeichnung. Und das ist die Mondfähre, die auf dem Mond gelandet ist. Wer kennt sie nicht? Wer hat sie nicht schon gesehen Und es sind ja, wie gesagt, zwei Astronauten auf dem Mond gelandet. Der andere hatte die glorreiche Aufgabe, in der Umlaufbahn darauf zu warten, dass sie wieder zurückkommen. Der Michael Collins war ja derjenige, der nicht auf dem Mond war. Neil Armstrong und Edwin Buzz Aldrin, die beiden haben den Mond betreten. Und jetzt bitte keine Verschwörungstheorien. Ich bin der Meinung, die Mondlandung gab es wirklich.
Übrigens dazu ein kleiner Podcast-Tipp. Voxilla hat sich in der letzten Folge auch damit beschäftigt. Allerdings jetzt nicht, was Verschwörungstheorien betrifft, sondern so durchaus auch nette und lustige Anekdoten rund um die Raumfahrt bzw. auch die Mondlandung. Kann man auf jeden Fall mal reinhören.
Okay, gut. Es gab einen Podcast, den es leider jetzt auch nicht mehr gibt, da war dieses Thema ja ein Running Gag bezüglich der Mondlandung. Gab es sie wirklich oder war es nur nachgedreht? Gut, fangen wir mal ganz von vorne an. Wie viele Teile hat denn dieses Set überhaupt? Das Set
Sehr viele.
Nämlich ganze 1087 Bauteile. Und das Ganze fängt an mit einer Bodenplatte. Die Bodenplatte, finde ich, ist bei diesem Set mehr als sinnvoll, weil die typische Bauform ja natürlich extrem dem Original nachempfunden worden ist. Und der Lunar Lander hat ja diese vier Stelzen, wirkt so ein bisschen insektenartig. Und diese vier Stelzen würden ohne Bodenplatte wahrscheinlich ein bisschen fragil frei stehen. Also diese Bodenplatte macht Sinn. Und auch diesem gesamten Designeindruck, der Nachempfindung der Mondoberfläche, das ist ja sehr, sehr gut umgesetzt. Auch die Umsetzung, dass da vorne nochmal dieser Schriftzug drauf ist auf der Bodenplatte, dass es der Lunar Lander ist und der zur Apollo-Mission gehört, das wirkt auch sehr wertig. Es wirkt nicht nur sehr wertig, es ist auch sehr wertig. Man sieht hier, dass wer sich so mit Lego so ein bisschen auskennt und sich auch so ein bisschen mit den hauseigenen Lego-Designern auskennt, man sieht auch, dass hier jemand aus dem Architecture-Team unterwegs war, nämlich der Jamie Barrand. Der hat das ganze Ding mitentwickelt oder der war federführend für das Design und für die Set-Entwicklung. Und man sieht auch so ein bisschen an der Gestaltung der Bodenplatte und auch an dem Schriftzug, dass es so ein bisschen, dass er so ein bisschen eigentlich in der Architecture-Welt zu Hause ist von Lego. Man sieht da so ein paar seiner Design-Handschriften sozusagen. Das sind so die Gegebenheiten. Man fängt auch logischerweise an, die Bodenplatte zu bauen und dann geht man halt über mit den vier Landefüßen, die man dann baut. Und was ich sehr bemerkenswert finde an dem Set, wie extrem kreativ hier Lego mit den Bauteilen umgegangen ist und was sie für Standardbauteile extrem zweckentfremden, das sage ich jetzt positiv, weil allein auf die Ideen zu kommen, dieses Bauteil dafür zu verwenden, was man eigentlich so gar nicht in diese Kategorie einordnen würde, das ist schon extrem kreativ und hat mich teilweise so ein bisschen zum Schmunzeln gebracht beim Zusammensetzen des Sets. Und ein Highlight finde ich auch bei dem Set sind die vielen goldenen Teile, die dort verbaut werden, die dann dementsprechend diese, wie sie im Original Lunar Lander sind, die Folie hier darstellen sollen. Die Folie, die halt für den Temperaturausgleich oder für den Temperaturschutz an der Original, einem Original Lunar Lander da sind. Das haben sie halt mit goldenen Bauteilen realisiert. Das wirkt sehr gut, wirkt sehr originalgetreu und man ist erstaunlich, wie gut man das halt mit Standard-Lego-Bauteilen so abbilden kann. Immer wieder sehr überraschend, das zu sehen. Und wie gesagt, auch die extreme Zweckentfremdung der Standard-Bauteile. Ja, denn ein weiteres Highlight finde ich persönlich sind die beiden Astronauten. Beim Set sind auch nur zwei Astronauten dabei, logischerweise, weil im Lunar Lander ja auch nur zwei Astronauten waren. Da gab es auch Kritik im Netz. Ja, warum ist nicht der dritte mit dabei? Ja, weil der dritte nicht auf dem Mond war. Was soll der beim Lunar Lander? Ist ja ein bisschen blöd. nochmal auf die Astronauten zurückzukommen, wir haben den klassischen Helm mit dem goldenen Visier, hat man ja gut nachempfunden. Wir haben die Bedruckung des Körpers, des Raumanzuges mit dem NASA-Logo. Das haben sie alles sehr, sehr schön nachempfunden. Bei der Sauerstoffgeschichte, die die Kollegen auf dem Rücken tragen, hat man sich Standardkomponenten bedient, die bei Lego auch als Taucherflaschen und als sonstige Flaschen verwendet werden. Also da haben sie Standardbauteile verwendet. Dann gibt es so ein paar Kleinigkeiten, die noch als Gimmick dabei sind. Eine Kamera ist da noch mit bei, wo dann halt die Aufnahmen auf dem Mond mit angefertigt worden sind. Die klassische obligatorische amerikanische Flagge, die sie dann in den Mond gerammt haben. Alle solche kleinen Gimmicks und solche kleinen Details sind beim Set oder im Set enthalten. Was ich sehr bemerkenswert finde, ist, dass es nicht nur ein reines Display-Set ist, sondern auch ein Set, wo man auch ein bisschen mit spielen kann, in Anführungsstrichen. Weil man hat die Möglichkeit, die Kapsel oder der Aufenthaltsraum der Piloten, der Astronauten oben aufzuklappen, aufzumachen und ein bisschen ins Innere der Kapsel zu schauen. Somit hat man so ein kleines Feature, ja, okay, ich kann mit viel Fantasie mit dem Produkt auch spielen. Also es ist jetzt nicht ein reines Vitrinen- oder ein reines Display-Set, wobei ich es ehrlicherweise zu 80% als Display-Set einstufen würde. Das ist ein Produkt, was man sich hinstellt und was weniger bespielbar ist. Aber notfalls kann man es vielleicht auch einem begeisterten Kind in die Hand drücken und kann sich da erfreuen und kann vielleicht damit spielen. Ja, das sind so die meines Erachtens nach die Highlights von dem Produkt. Bauzeit, je nachdem wie schnell man ist, wie gut man sich mit Lego auskennt. Etwas gehobenere Bauzeit, 3 Stunden sollte man schon sich Zeit nehmen.
Um sortierende Teile annähernd oder
ähnlich. Ja, das ist ja bei Lego mittlerweile ganz einfach. Man geht ja beutelweise vor und wenn man beutelweise zusammenbaut und nicht alles, wie manche Anfänger das machen, alles in eine große Kiste schütten, alle Beutel erstmal aufreißen.
Um Gottes Willen, nach Bauteilen dann sortiert, muss sie weit vor dir austeilen. Dass du dann immer direkt die Teile dann hast, nach Formen und so schon vorsortiert und Farben, genau.
Ja, viele machen da ja, naja, egal. Dann wühlen sie in der Kiste umher und suchen dieses eine Ding, wo es man dafür braucht.
Das ist natürlich dann,
Nicht wundern, das ist bei Lego in der letzten Zeit, das ist klassischerweise des Öfteren der Fall, dass ein paar Bauteile über sind, das ist korrekt, das ist hier auch der Fall. Da ist eine ganze Handvoll Bauteile über. Ist aber normal. Ich habe extra nochmal im Netz recherchiert, das haben Kollegen auch schon festgestellt. Macht auch Sinn, vielleicht verliert man mal das ein oder andere Teil, dann hat man das noch auf Reserve. Ja, es ist ein sehr schönes Set, nicht nur für Lego-Fans, sondern auch für alle diejenigen, die sich für Raumfahrt interessieren oder die gerne mal ein schickes Modell vom Lunalander haben wollen, kann ich das durchaus empfehlen. Ein Kritikpunkt, der jetzt ja gar nicht so groß in Betracht, der mir jetzt gar nicht so extrem negativ aufgefallen ist wie bei anderen Lego-Modellen. Sie haben ja wieder diese üblichen Sticker dabei und ich bin ja nicht so Fan von beklebten Bauteilen, um sie zu beschriften. Das haben sie hier reduziert. Da ist nicht so viel dabei. Ich bin ja mehr der Fan von bedruckten Bauteilen, weil das erstmal viel langlebiger ist und ich grundsätzlich kein Fan von Stickern bin. Das ist leider in den letzten Jahren bei Lego ein bisschen ausgeufert, was diese Sticker-Geschichte angeht. Aber das ist auch, bedrucken ist halt teurer, als wenn man da auf Sticker setzt. Ist halt so. Hm. Hier hat es sich Gott sei Dank im Rahmen gehalten. Schönes Modell. Die Preise schwanken im Moment extrem. Der empfohlene VK von Lego ist, wenn man es bekommt, es schwankt immer mal so ein bisschen von der Lieferzeit und von der Verfügbarkeit. Das ist auch ein typisches Phänomen von sehr begehrten Sets. Liegt es bei 89,99 und derzeit liegt es bei Amazon etwas oben über bei 122 Euro. Das ist ein Preis, der extrem schwankt.
Ja, der war auch schon mal 109. Wobei ich sagen würde, mein Gott, ich glaube, Lego Shop hat kostenlosen Versand bei dem Preis. Genau. Wenn man ein bisschen warten kann, könnte man da bestellen. Bis zum letzten Wochenende war es übrigens sofort lieferbar.
Und hier ist er jetzt nämlich wieder hochgegangen bei Amazon. Mhm. Da war nämlich heute Mittag noch, wo ich geguckt habe, über 122, jetzt aber 137,99. Mhm. Also das ist ein Set, Nachfrage, was sehr, sehr stark schwankt. Ja, aber ein Set, was wirklich sehr, sehr gut
umgesetzt ist. Ja, vor allem zum Preis von 90 Euro kannst du über das Set überhaupt nicht meckern. Ne?
Nein, das hat mich auch gewundert. Ja. Für das, was geboten wird, weil genau. Lego hat ja in den letzten oder bei vielen Modellen so teilweise so ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Das ist nicht grundsätzlich bei allen Modellen der Fall. Es gibt sehr interessante Modelle zu angemessenen Preisen, aber das ist wirklich ein Set, wenn man von diesen 90 Euro als Preisgrundlage ausgeht, was absolut in Ordnung ist. Man kriegt wirklich viel Stein für angemessen Geld.
Also viel Bastelspaß und vor allem dann halt auch die Mondfähre, was ja auch ein sehr schönes Modell ist. Ja, gerade wenn man es vielleicht auch nicht alleine baut, sondern vielleicht mit seinen Kindern zusammen, ist das wirklich ein wirklich guter Preis. Ja. Kann man nicht meckern. Ja. Hätte ich übrigens noch einen YouTube-Tipp dazu. Mhm. Okay. Und zwar testet. Da hat ja der Adam Savage seine Finger drin, die Hälfte von Mythbusters. Der hat ein One-Day-Build zu diesem Set.
Was bedeutet ein One-Day-Build?
An einem Tag gebaut. Der hat ja hier, das ist so eine Serie bei Tested, die One-Day-Builds. Da macht er halt verschiedene Projekte, unter anderem jetzt pünktlich zu dem Set war es halt auch die Mondlandefähre. Wie gesagt, YouTube kann man sich definitiv mal angucken. Wer testet noch nicht kannte, der Channel ist ist wirklich sehr interessant. Und auch zu empfehlen, der Podcast dazu. Gibt auch einen Podcast von Tested, wo auch der Adam Savage dabei ist. Kann man auch auf jeden Fall abonnieren und reinhören. Ja. Aber siehst du mal, heute Podcast-Empfehlungen, YouTube-Tipps. Mhm. NASA, Mondlandung, Lego, alles auf einmal.
Ja, obwohl Lego ja extrem beliebt ist. Also die Hörer fragen ja immer, wenn ich mal das nächste Lego-Set teste. Ich sage ja immer, es liegt nicht an mir.
Man kann sich nicht alles kaufen, ne?
Nein, ich habe es ja nicht gekauft.
Man kann sich halt auch nicht alles kaufen.
Genau. Ja. Also man wird nicht bei jeder Rezensionsanfrage bei Lego berücksichtigt und es fragen ja auch andere Redaktionen an, die gerne so ein Set zusammenbauen möchten und gerne darüber sprechen möchten. Und man wird halt nicht bei jeder Rezensionsanfrage berücksichtigt. Das verstehe ich natürlich auch und deswegen bin ich sehr froh, dass es bei diesem sehr begehrten Set funktioniert hat und dass ich so ein Testexemplar bekommen habe.
Naja, was mich gewundert hatte, als ich die Seite von Lego gecheckt hatte, als ich die ersten Infos dazu gelesen habe, dass es jetzt verfügbar ist, war A, der Preis. Ich hätte mit mehr als 100 gerechnet. Mhm. Und B, dass zu dem Zeitpunkt, wo ich nachgeguckt hatte, das Modell auch noch sofort lieferbar war. Weil gerade bei den Lego Creator Sachen kann es ab und zu mal vorkommen, dass halt Modelle auch ruckzuck vergriffen sind. Man warten muss, bis eventuell eine Neuauflage beziehungsweise halt die nächste Charge reinkommt oder aber die Dinge ausverkauft sind. Ja, das kann durchaus passieren. Und das hat mich jetzt hier sehr positiv überrascht. Ja. Wobei die wahrscheinlich auch mit entsprechender Nachfrage zum Jubiläum einfach gerechnet haben.
Da kann man von ausgehen. Hm. Und heute war zufälligerweise für ein paar Millisekunden bei Alternate, die sind jetzt auch ganz groß ins Lego-Business eingestiegen, der ganz, ganz große Millennium-Falke wieder mal verfügbar. Ist ja auch so ein Set, was mal am Markt erscheint und mal wieder weg ist. Da waren 5 Stück da. Das ging heute durch die Newsletter-Szene der Lego-Seiten. Oder
bis auch du das geklickt hattest, war es schon wieder weg,
Nee, ich konnte es mir gar nicht klicken, das Ding kostet 700 Euro, jenseits von Gut und Böse.
Das ist nochmal die andere Sache, ja.
Und das ist ja das größte Lego-Set, was es bisher von Lego gab, von den Bauteilen her. Und ich glaube auch sogar von der Größe jetzt nicht an sich, aber von den Bauteilen her ist es de facto das größte Lego-Set. Aber für 700 Euro muss man sich schon gut überlegen. Da muss man schon extremer Star Wars-Fan sein, sage ich mal. Ne?
Ja, wobei in den neuen Star Wars-Attraktionen in Amerika kannst du ja für Geld auch dein eigenes Laserschwert basteln und mit nach Hause nehmen. Du kannst, glaube ich, einen Droiden, also sowas wie R2-D2, kannst du basteln und mit nach Hause nehmen und der kostet richtig Geld. da legst du was auf den Tisch. Also das Lichtschwert ist schon nicht so günstig, ja, aber das sagst du, okay, gerade kannst du mal mitnehmen, ja. Vor allem, die machen da draus ja ein richtiges Ding, ja, ein Event, ja. Du hast ja dann eine richtige Show drumherum, ja, um das Schwert basteln oder zum Beispiel. Aber als ich die Preise gesehen habe für bastel dir deinen Androiden, habe ich auch gedacht, okay.
Mhm. Okay. Ja. Star Wars ist immer noch ein Moneymaker, es ist halt so.
Ne? Ja, definitiv. Ist, ja. Halt vor allem, also wenn man die Attraktion noch nicht gesehen hat, die Disney da gerade frisch auf die Beine gestellt hat, klickt euch auch mal durch YouTube. Ja? Da gibt es so viele Videos dazu. Ja, auch von ein paar bekannten YouTubern. Auch was, wie gesagt, dieses Laserschwert oder Android-Basteln betrifft, oder Basteln in Anführungszeichen. Also gibt es sehr viele Videos dazu, lohnt sich definitiv. Wäre ich in den Staaten, ja, wäre das auf jeden Fall so ein Ding, wo ich sagen würde, okay, ja, auf, gib ihm, ja. Musst du dir auf jeden Fall mal angucken, und so ein Schwert würde ich mir auch noch für das Geld zusammenbasteln, ja, da wäre ich definitiv dabei. Aber da ich die nächsten 100 Jahre wahrscheinlich nicht in den Staaten sein werde,
ja.
Bleibt mir nur YouTube.
Ja, immerhin.
Immerhin, ja, das ist ja auch ein Riesenplus. Ja, des Internets, beziehungsweise auch YouTube und Google, ja, dass es die Plattform überhaupt gibt. Aber ja, vielleicht sollte man sich das mit dem Flugembargo dann doch nochmal überlegen. Und das war bei mir schon der Fall vor Kreta. Ja.
Flugscham und Zugstolz, das sind jetzt die beiden neuesten Redewendungen, die wir verwenden. Zugstolz.
Habe ich noch nicht gehört. Habe ich definitiv noch nicht gehört, nein.
Und Kreuzfahrtscham gibt es auch, ja.
Ja, okay, das ist ja auch nochmal so ein Ding, ja.
Das kann ich auch noch am meisten verstehen, noch ehrlich gesagt vor der Flugscham, ehrlich gesagt, ja, diese Kreuzfahrtgeschichte. Ja,
wobei, die Branche ist sich des Problems durchaus bewusst. Es gibt ja einige, die mittlerweile von Abstand nehmen oder versuchen, ihre Flotte ja auch umzurüsten, was jetzt das Verbrennen von Rohöl betrifft, dass sie da auf andere Treibstoffe setzen. Es gibt ja durchaus auch schon diese Hybridantriebe für Kreuzfahrtschiffe. Ja, das ist ja auch so ein Ding. Welche Reederei waren das, die jetzt diese in Anführungszeichen umweltfreundlichen Kreuzfahrtschiffe in Dienst gestellt haben? Egal, ich will eh keine Werbung dafür machen, aber die Branche ist sich da durchaus bewusst, dass sie was machen müssen. Sie arbeiten dran. Ist natürlich schwierig. Ja. Vor allem kurzfristig lässt sich da einfach nichts machen. Ja, weil so ein Schiff, ja, das ist ein bisschen was anderes als ein Autokauf. Ja,
ja, die müssen ja auch ein bisschen laufen. Die kann man ja nicht alle 5 Jahre mal einstampfen. Das ist leider so.
Nee, oder zum Glück so. Und vor allem auch die Vorlaufzeit, bis so ein Ding mal produziert, das ist ja eine andere Frage. Aber auch gerade, was jetzt hier Containerschifffahrt, Öltanker, ja, was ja auch nochmal so ein Thema ist, sind ja schon seit über 10 Jahren dran, noch an Techniken zu entwickeln, alleine schon, um Treibstoffkosten zu sparen beim Transport von, wie gesagt, Container oder auch Treibstofftankern. Diese Windsegel-Geschichten, die sie ausprobiert haben, das ist ja eine sehr interessante Geschichte eigentlich, die noch nicht so den Vortrieb bis jetzt hatte. Ich denke mal, das ist auch eine Technik oder eine der Techniken, die wahrscheinlich in den nächsten Jahren verstärkt auch nochmal Umsetzung findet, einfach alleine auch aufgrund der Diskussion, die aktuell stattfindet. Ja.
Ja. Ja, gut, das waren jetzt sehr schöne Worte zum Schluss und ich glaube, damit könnten wir auch den heutigen Podcast schließen.
Mhm. Können wir machen, ja.
Und wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder.
Jawohl.
Und dann würde ich sagen, komm gut durch die Hitze und auch den Hörern eine kühle Woche wünschen, soweit es die Temperaturen zulassen.
Genau, und einen möglichst guten Schlaf, ja, der mir momentan einfach abgeht. Aber
ja
besser
bei den Temperaturen ist es halt so.
Ja, ja. Und allen Zugfahrern drücke ich die Daumen, ja, gerade wenn sie pendeln und mit dem ICE unterwegs sind, dass die Züge vernünftig funktionieren. Ich kriege es ja bei meinem Kollegen mit, da sind die letzten Tage auch wieder Probleme, gerade verstärkt im Bereich Klimaanlage. Da drücke ich die Daumen, dass das einigermaßen reibungslos läuft, ja.
Ja, das Problem haben wir ja jedes Jahr wieder.
Leider. Ja, weil es kommt ja auch so überraschend immer.
Mhm. Leider.
Ja.
Ja, die Deutsche Bahn. Ja. Genießen wir das Leben in vollen Zügen.
Genau.
Gut, mit diesen Worten schließen wir ab.
Ja.
Also bis dahin.
Nächste Woche. Ciao.
Tschüss.